Guten Morgen. Herr, tue meinen Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Gemeinde, ist ja vor Fasching, vor Rosenmontag. Letztes Jahr war ich in der Gemeinde, da wurde dann eine Büttenpredigt gehalten. Habe ich zum ersten Mal gehört. Keine Sorge, oder tut mir leid, mache ich heute nicht. Kennen Sie den? Treffen sich zwei Ziegen vor der Disco, sagt die eine, kommst du mit rein? Darauf die andere, nee, ich habe keinen Bock. Ich weiß, das ist ein alter Karlauer, aber er fiel mir ein, weil es in unserem Predigttext auch von Schafen und Böcken die Rede ist. Dies natürlich in einem anderen Zusammenhang, aber so ab und zu werden wir vielleicht an dieses Wortspiel erinnert. Der Text für die heutige Predigt steht in Matthäus 25, Vers 31 bis 46, und weil die Bibel hier so einen kleinen Druck hat, lese ich es von dem Blatt, was ich mir ausgedruckt habe. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden zu ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Dann wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Oha. So ein langer Predigttext, so viel Inhalt. Er mutet uns einiges zu. Manches scheint uns ungewohnt und fremd oder hart. Eventuell haben wir den Glauben daran abgelegt. Wollen wir versuchen, einiges aufzudröseln? Habt ihr Bock darauf? Dann mal los. Der Text weist auf ein Ereignis hin, welches uns noch bevorsteht. Die Wiederkunft Jesu. Wir erwähnen es im Glaubensbekenntnis, wo es von Jesus Christus heißt, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Obwohl wir es in vielen Gottesdiensten gesprochen haben, ist uns der Gedanke doch fremd und fern. Wie Manfred Siebald dichtete, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken still, doch jetzt noch nicht. Wann habt ihr euch das letzte Mal damit beschäftigt, dass Jesus am Ende der Tage wiederkommen wird? Wir gehen ja, wie schon erwähnt, auf die Passionszeit zu Und nach der Passionszeit kommt dann Himmelfahrt, Pfingsten. Himmelfahrt wäre ein guter Anlass, sich damit zu beschäftigen. Zu Himmelfahrt gehört ja auch die Verheißung, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Rechnen wir wirklich damit? Oder haben wir uns angewöhnt, das anders oder symbolisch zu verstehen? Oder tun wir das als unglaubwürdig oder undenkbar ab? Die Evangelisten und die Apostel haben alle an die Wiederkunft Jesu geglaubt und damit gerechnet. Viele der Kirchenväter hatten keinen Zweifel daran, obwohl es zu ihren Lebzeiten nicht eintrat. Die Wiederkunft Jesu und der Weltuntergang sind zwei verschiedene Dinge. Der Gedanke an den Weltuntergang ist uns eher vertraut. Er begegnet uns in Filmen wie Armageddon oder Deep Impact. Er wird auf vielerlei Weise von Klimaaktivisten, Wachstumsforschern, Umweltverbänden und Friedensforschern angesprochen. Sie sind sich einig, dass es mit der Welt, wie wir sie kennen, zu Ende geht, wenn nicht an der einen oder anderen Stelle radikal umgesteuert wird. Die Aussage hier ist etwas anders. Die Zukunft hat nicht nur mit uns und dieser Welt zu tun. Jesus kommt. Das heißt, Gott selbst kommt. Sein Kommen bedeutet, er hat diese Welt nicht aufgegeben oder uns überlassen. Er hat die Welt und ihr Ende in der Hand. Er beherrscht die Zukunft. Vom Altbundespräsidenten Gustav Heinemann ist ein Wort überliefert, mit dem er seinerzeit als Präses der Synode den Kirchentag 1950 schloss. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Es war und ist Gottes Art, das, was er tut, vorher anzukündigen, damit, wenn es geschieht, er darauf Bezug nehmen kann. Siehe, ich habe es euch gesagt. In Amos 3, Vers 7 heißt es, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Ereignisse werden von ihm oder von der Kirche nicht nachträglich in Anspruch genommen. So wie Terroristen hinterher die Ausführung eines Anschlags für sich beanspruchen oder sich zu einem Anschlag bekennen. Deswegen steht hier von der Wiederkunft Jesu. Gott kündigt vorher an, was er tut. Nur ob man ihm Glauben schenkt? Das Leben Jesu war eine Aneinanderreihung der Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiungen. Die Evangelisten bestätigen das, indem sie wiederholt schreiben, dies geschah, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt wurde. Der Unglaube der Menschen seiner Zeit änderte daran nichts. Das hielt ihn nicht auf. Auf dieser Grundlage tun wir als Christen gut daran, real mit dem Wiederkommen Jesu zu rechnen. Es ist die Rede vom Kommen Jesu, der von sich selbst als dem Menschensohn spricht, von einem Kommen in Herrlichkeit. Der Prunk und die Pracht von weltlichen Intronisationsfeierlichkeiten, zum Beispiel bei King Charles, werden dagegen verblassen. Es ist auch von Engeln in seiner Begleitung die Rede. Wieder etwas, mit dem wir kaum etwas anfangen können. Wir kennen sie allenfalls als Weihnachtsdeko oder als Grußformel, ich schick dir einen Engel. Wir gebrauchen sie, aber so richtig ernst nehmen wir sie nicht. Wenn hingegen in der Bibel von Engeln die Rede ist, sind es vielmehr die himmlischen Heerscharen, mächtige Wesen. Das Erste, was sie Menschen sagen mussten, die ihnen begegneten, war immer, fürchte dich nicht. Eine so furchterregende Erscheinung waren sie. Also um solche Engel geht es, aber das nur am Rande. Ich werde an späterer Stelle noch einmal auf das Kommen Jesu zu sprechen kommen. Es wird hier berichtet, er wird auf einem Thron Platz nehmen. Es ist vom Thron der Herrlichkeit die Rede. Das heißt, er tritt eine Herrschaft an. Daher wird er ab da in den folgenden Versen als König beschrieben. Es heißt, alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Alle. ohne Ausnahme. Nicht nur die vorwiegend christlichen, die Völker, alle. Niemand wird seine Autorität in Frage stellen. Er wird dann eine Trennung vornehmen, so wie ein Hirt abends die Schafe und Ziegen voneinander trennt, die tagsüber gemeinsam auf der Weide waren. Das gehört zu seinen Aufgaben, zu den Rechten und Pflichten eines guten Hirten. Und wir kennen ja auch Jesus als den guten Hirten. Hier verbindet er also Hirte und König in ähnlicher, aber vollkommenerer Weise als David. Der leider sehr jung verunglückte christliche Musiker Keith Green hat diese Szene vor dem Thron eindrücklich musikalisch interpretiert. Eigentlich erzählt er nur den biblischen Text. Wer Englisch versteht, dem empfehle ich mal, bei YouTube nach Keith Green und The Sheep and the Goats zu suchen und sich das anzuhören. Es geht mir jedes Mal unter die Haut, wenn ich es höre. Aber für den Gottesdienst wäre das heute zu fremdsprachlich und zu lang. Aber Empfehlung. Der König wendet sich zuerst an die, die er zu seiner Rechten aufgestellt hat, die Schafe. Er freut sich über sie und heißt sie in Gottes Reich willkommen. Sie hätten ihn gespeist und erquickt, ihn aufgenommen und beherbergt, ihn bekleidet, ihn besucht und gepflegt, als er es bedurfte. Die so Angesprochenen können es gar nicht fassen. Sie sind sich der Ereignisse gar nicht bewusst, aufgrund derer sie sogar als Gerechte bezeichnet werden. Sie fragen, Herr, wann war das denn, dass wir so an dir gehandelt haben? Wann haben wir dich versorgt, aufgenommen und besucht? Und sie erhalten zur Antwort, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ein ganz einfacher Satz von großer Tragweite, der in der Christenheit schon so viele Menschen bewegt und geprägt hat. Am 10. November wurde, besonders in katholischen Kirchen, an St. Martin erinnert, der im 4. Jahrhundert nach Christus Armen und Bedürftigen selbstlos geholfen hat und als junger römischer Offizier sogar einmal in einer Winternacht seinen Soldatenmantel in zwei Teile zerschnitt, damit ein Bettler vor Amiens sich damit bedecken und wärmen konnte. In einem Traum in der Nacht begegnete Jesus ihm in der Gestalt des Bettlers und sagte ihm eben diese Worte. Wenig später gab er dem Kaiser sein Schwert zurück und verließ die Armee, um sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. An seinem Lebensende war er Bischof von Tours. In ähnlicher Weise beschreibt es Tolstoi in seiner Geschichte, die in der Weihnachtszeit häufig auch gelesen wird, vom Schuster Martin, der Besuch von Gott erwartet, aber sich am verabredeten Tag nicht vor den Nöten der Menschen vor seiner Tür retten kann. Er fürchtet darüber, Gott verpasst zu haben. Auch ihm werden im Traum in der Nacht alle die Menschen, denen er geholfen hatte, als Begegnung mit Gott offenbart. Ich denke, wir kennen den Satz und seine Deutung recht gut. Er ist uns vertraut und nicht wenige nehmen ihn sich als Vorbild. Sie möchten sich auch so verhalten und ich denke, dass sie gut daran tun. Bei den Gerechten gehörte das Teilen und Kümmern so zu ihrer Lebensart, dass sie sich dessen gar nicht bewusst waren. Da war dann Gastfreundschaft nicht, ja, schau mal, was wir zustande gebracht haben, sondern einfach, komm rein, ist noch Platz für dich. Es war ihnen selbstverständlich, so zu handeln. Gebe Gott uns mehr von solcher Selbstverständlichkeit. Und ist das nicht schön und tröstlich? Gott weiß, auch wenn wir es nicht mehr wissen. Gott erinnert sich zu seiner Zeit daran. Vielleicht ist es sogar gut, dass wir uns nicht erinnern, sonst würden wir anfangen, gute Taten im Geiste aufzurechnen und uns etwas darauf einzubilden. Ich will mich im Stillen freuen und hoffen, dass mein Handeln einem anderen Menschen zum Segen geworden ist, auch wenn ich davon nicht sehe oder mitbekomme oder Gedanken bekomme. Ja, ich will damit rechnen, dass Gott durch mich handelt. Danach wendet sich der König von den Schafen zu den Böcken, die er zu seiner Linken gestellt hat. Was er in ihnen sagt, bewirkt in mir, dass ich keinen Bock habe, zu den Böcken zu gehören. Mit harten Worten weist er sie fort aus seiner Gegenwart. Er nennt sie gar Verfluchte und setzt ihr Schicksal dem des größten Feindes Gottes, den die Bibel kennt, dem Teufel oder Satan gleich. Als Begründung führte er an, sie hätten ihn weder gespeist noch erquickt, ihn nicht aufgenommen und ihn weder beherbergt noch ihn bekleidet oder ihn besucht oder gepflegt, als er es bedurfte. Die Böcke zeigen sich bockig und sind sich keiner Schuld bewusst. Sie empfinden die Behandlung als ungerecht. Sie fragen, wann, Herr, wann war das denn, dass wir so an dir gehandelt haben? Wann haben wir uns dir versagt, dich nicht versorgt, aufgenommen oder besucht? Und sie erhalten eine Antwort, ganz ähnlich wie die Gerechten, nur mit dem kleinen Wort nicht, als kleinem Unterschied. Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Als Fazit und Zusammenfassung endet der Text, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten ins ewige Leben. Diese Härte und Endgültigkeit schockiert uns. Aber halten wir das mal für einen Moment aus. Auf den ersten Blick stecken in dieser Passage einige schwer zu verdauende Aussagen, die ich auch kurz zusammenfassen möchte. Nach dieser Stelle ist der Unterschied zwischen Schafen und Böcken, zwischen Gerechten und Verfluchten, lediglich, was sie getan oder nicht getan haben. Ja, man kann auch für etwas bestraft werden, was man nicht getan hat. Es gibt anscheinend Menschen, die die Ewigkeit nicht in Gottes Gegenwart verbringen werden. Gott bestimmt darüber, nicht ich oder die Kirche. Ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass es das gibt. Wir würden gerne ein Happy End für alle haben. Ist Gott nicht unfair? Drittens, Gott macht ein Ende mit dem Bösen in der Welt und mit seinem Verursacher. Deswegen gibt es diesen Ort. Der Teufel wird dort nicht der Oberaufseher sein und der Chef, sondern der erste Verurteilte. Ist Gott nicht also doch gerecht? Viertens, die Strafe der Verurteilten währt so lange wie das ewige Leben der Gerechten. Zumindest steht hier das gleiche Wort. Wenn ich hier schließen würde, bin ich auch auf dem Boden der Bibel. Und doch hätte ich etwas unterschlagen. Und so gibt es hier leider einen zweiten Teil der Predigt. Aber das finde ich ganz wichtig. Wo bleibt hier das Evangelium? Ist das nicht Werkgerechtigkeit? Kann ich das einfach so stehen lassen? Wo bleibt die Gnade und welche Rolle spielt der Glaube? Ich möchte einen vielleicht unbekannten Gedanken ins Spiel bringen. Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Widerspricht sich Gottes Wort? Oder kann es sein, dass die Gläubigen gar nicht durch dieses Gericht der Schafe und Böcke hindurch müssen? So wie ich die Bibel verstehe, geht dem Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit, von dem in unserem Text die Rede ist, ein anderes Kommen Jesu voraus. Im Thessalonicher Brief werden die Christen damit ermutigt, dass Jesus zu einer Zeit alle, die an ihn glauben, zu sich holen wird. Die Verstorbenen werden auferstehen und zugleich mit den noch Lebenden in einem Augenblick zu Gott entrückt werden und so bei dem Herrn sein alle Zeit. Das steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 und wird auch in 1. Korinther 15 erwähnt. Das ist die Hoffnung auf die Auferstehung, die wir als Christen haben. Das geht ein kleines bisschen weiter als dieses schöne Lied, was wir eben gesungen haben. Nicht nur ich weiß, dass meine Seele ewig lebt, sondern tatsächlich rechnen wir damit, dass wir auferstehen werden und dann ewig bei dem Herrn sein werden. Also unsere Verstorbenen leben nicht nur in unserer Erinnerung weiter, die mit jeder Generation mehr verblassen würde. Sie gehen auch nicht an einen hoffentlich besseren Ort. Nein, es kommt noch besser. Wir werden nach unserem Tod auferstehen, wenn Jesus wiederkommt und dann bei ihm sein alle Zeit. Unsere Gewissheit rührt daher, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist unsere selige Hoffnung. Daran dürfen wir festhalten. Wir mögen uns das heute nicht recht vorstellen können, aber wann wären Gottes Möglichkeiten je von unserer Vorstellungskraft begrenzt gewesen? Es gibt gute Chancen, dass unsere Generation erlebt, was Gott angekündigt hat. Zeit, ist nicht Gottes Problem. Das Weltgericht, wie unser Text in vielen Übersetzungen überschrieben ist, wird eine Zeit danach stattfinden, über die Menschen und Völker, die dann noch auf der Erde geblieben sind. Die Gemeinde Jesu, seine Nachfolger, die Christen genannt wurden, werden vor dem Zorn gerettet und sind schon bei Gott. Erst danach findet die Trennung von Schafen und Böcken statt. Dann wird sich bei ihnen gerecht oder verflucht am Verhalten seinen Brüdern gegenüber entscheiden. Dazu noch ein Denkanstoß. Jesus sagt in unserem Abschnitt, was ihr getan habt, meinen Brüdern. Wer sind die Brüder Jesu? Ich verstehe es nicht so, dass alle Bedürftigen per se Jesu Brüder sind. Das ist zumindest, so wie ich es verstehe, nicht die biblische Lehre. Es ist kirchliche Tradition, das häufig so zu deuten. Und das hat ja auch einige Aspekte für sich. Christus wurde in allem Mensch wie wir. Er trug unser Leid und die Schuld der ganzen Welt. Aber das macht ihn in meinem Verständnis nicht jedem Bedürftigen zu seinem Bruder und jeden Armen zum Kind Gottes. Jesus und die Apostel haben dies so auch nicht ausgedrückt. Alle Menschen werden Brüder ist eine Zielgröße des Humanismus, der auch ohne Gott auskommen kann. Und es kann eben auch Bruderkriege nicht ausschließen, wie wir in unserer Welt sehen. Wer könnten also die Brüder Jesu sein? Da gibt es zunächst mal die leiblichen Geschwister Jesu. Jesus hatte Brüder und Schwestern. Da würde es heute nicht mehr möglich sein, denen Gutes zu tun, da sie verstorben sind. Ich denke daher nicht, dass die damit gemeint sind. Zu Jesu Zeiten nannten sich die Juden untereinander Brüder. Das ist auch naheliegend, da sie sich auf eine Familie zurückbeziehen, auf die 12 Brüder, die Söhne Jakobs, der von Gott den Namen Israel erhielt. Da hier von einem Gericht über die Völker die Rede ist und sie danach gerichtet werden, was sie den geringsten Brüdern getan haben, ergibt es einen Sinn, wenn man es auf das Verhalten der Nationen zu Israel bezieht. Da wird Deutschland sehr schlecht abschneiden und viele andere Länder und Völker auch. Aber es gibt auch etliche Gerechte, die den Kindern Israel, den geringsten Brüdern, Gutes erwiesen haben, gerade in Bedrängnis, Not und Gefangenschaft. Israel ehrt heute manche Menschen als Gerechte, die sich durch besondere Unterstützung von Juden, insbesondere während der Shoah, bewährt haben. Man muss nicht alles gut und richtig finden, was Regierungen in Israel tun. Die sind fehlbar wie alle Regierungen, wie unsere auch. Aber ein tiefes Mitfühlen mit Israel als Volk Gottes, als geringste Brüder unseres Herrn, der als Jude aufwuchs und lebte, sollte uns mehr und mehr bestimmen und uns bewegen, diesem Volk beizustehen. So wie ich die Bibel verstehe, werden die immer solche Menschen brauchen, denn sie werden unter Druck stehen bis zum Kommen Jesu, wie es in unserem Text beschrieben ist, und bis in die Offenbarung hinein. Jesus selbst gibt in Lukas 8, Vers 19 bis 21 einen weiteren Hinweis, wer ihm Bruder und Schwester ist. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Das sind für mich zuerst Jünger Jesu, seine Nachfolger, Christen. Sie werden Kinder Gottes genannt. Von daher scheint es mir statthaft, sie als Brüder Jesu zu verstehen. Gottes Kindschaft hängt am Verhältnis zu Jesus Christus und nicht am Grad der Bedürftigkeit. Das deckt sich auch mit dem Bibelwort Jesu, er ist der Erstling vieler Brüder, Römer 8, 29 und in Hebräer 12, Vers 11, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Auch die Nachfolger Jesu selbst nannten sich untereinander Brüder und Schwestern, zum Beispiel Apostelgeschichte 15, 23. Und wie viele Glaubensgeschwister gibt es weltweit, die handfest Not leiden, die bis aufs Blut verfolgt werden, die für rechtlos geachtet sind. schaut nach Indien, nach Korea, in die islamische Welt, nach Südamerika. In IDEA stehen immer wieder Berichte über Gefangene des Monats, über Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und nehmt Anteil daran. Schaut euch den Verfolgungsindex bei Open Doors an. Den haben wir hier mal gezeigt. Die Länder in Rot, das sind die ersten 10, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Seit Jahren Nordkorea auf Platz 1, Somalia, Jemen schon auf 5, Sudan, Afghanistan. Alles Länder, die wir auch aus den Nachrichten kennen. Betet für die Christen, die es dort gibt. Betet für diese Länder. Und wenn es geht und ihr eine Idee habt, tut ihnen Gutes. Wer erweist sich als Gerechter, indem er solche aufnimmt, ernährt, sie kleidet, im Gefängnis besucht oder ihnen schreibt, sich für sie bei den Regierungen verwendet? Das wird es brauchen, bis Jesus seine Gemeinde zu sich holt. Und in der Zeit zwischen der Entrückung und dem Kommen Jesu in Herrlichkeit, wie es unser Text beschreibt, wird es immer noch geringste Brüder Jesu geben, an denen sich die Völker bewähren können. Israel wird noch sein und alle Menschen, die in der Zeit neu lernen, das Wort Gottes zu hören und zu tun und sich nicht vom Fürsten dieser Welt beherrschen lassen. Die werden auch großem Druck und Verfolgung ausgesetzt sein, wie die Christen in vielen Ländern heute. In dieser Zeit brauchen diese geringsten Brüder Menschen, die sie versorgen und sich ihrer annehmen, die darin ihren eigenen Glauben dann zeigen. In dem Gericht über die Völker, von dem in unserem Text die Rede ist, wird Jesus darüber Recht sprechen. Unser Text zeigt, Jesus ist der wiederkommende Herr, er hat die Zukunft in der Hand und er ist gerecht. Die Gerechten und die an Jesus glauben, haben das Gericht nicht zu fürchten. Und auf die Alternative haben wir alle keinen Bock. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.